Priorisieren ist ein super schwieriges Thema, wo die meisten im Selbstmanagement scheitern. Das ist, also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, priorisieren ist ganz häufig der Punkt, wo es dann scheitert. Und oft ist es aber so, dass es nicht nur bei dem Priorisieren der einzelnen Person scheitert, sondern dass es schon weiter oben scheitert. Dass die Führungskräfte, wie du sagst, wahrscheinlich auch, weil sie die Aufwände nicht abschätzen können. Andererseits, weil sie halt vielleicht auch wieder von oben Druck bekommen und es ihnen schwerfällt zu priorisieren, ja. Und es dann einfach weitergeben und immer wieder eine zusätzliche Aufgabe reingeben. Und dann sitzt der Mitarbeiter am Ende da und muss dann selber eben entscheiden, ja gut, was mache ich denn jetzt wirklich?
Mann, ich habe so viel zu tun, Patrick. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich Zeit habe heute für den Podcast. Und irgendwie stresst mich das alles. Was mache ich denn jetzt eigentlich, Patrick?
Und genau deswegen brauchen wir ganz dringend heute unseren Gast in Form von Sandra Mederer, die uns entsprechend abholen wird. Was bedeutet eigentlich der bewusste Umgang mit dem E-Mail-Postfach, aber auch mit sich selber natürlich? Sollten wir wirklich viel achtsamer sein? Und welchen Begriff ist dann da eigentlich noch mitzuholen, wie zum Beispiel Resilienz? All das klären wir heute auf für eine, sagen wir mal, entschleunigende Podcast-Folge, die ihr dann gerne in 1,5-facher Geschwindigkeit konsumieren könnt. Nein, Scherz beiseite. Sandra, fantastisch, dass du da bist. Für alle, die dich frecherweise noch nicht kennen, ich heiße dich erstmal natürlich willkommen als neue Mittrainerin bei der 121 Watt. Richtig toll. Und wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Ja, hallo ihr zwei. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank fürs Willkommen heißen. Wer bin ich? Ich bin Sandra und ich komme eigentlich aus dem digitalen Marketing. Also Online-Marketing ist eigentlich meine ursprüngliche Heimat gewesen. Irgendwann habe ich dann mal ein Burnout gehabt. Das Burnout hat bei mir echt viel verändert. Und im Zuge dessen habe ich angefangen, mir eben Methoden wie Achtsamkeit und so weiter anzueignen. Und ich hatte einen Job, in dem war ich sehr, sehr gestresst. Es ging so weit, dass ich morgens in die Arbeit gefahren bin und mir war wirklich übel, weil ich arbeiten musste. Und ich habe es dann im gleichen Job geschafft, dass ich am Ende bin ich wirklich happy morgens ins Büro gegangen und war trotzdem super produktiv, habe einen guten Job abgeliefert und es ging mir gut. Und ich habe mich früher immer gefragt, geht das überhaupt? Kann man in dieser modernen, immer schnelleren Welt, kann man da überhaupt entspannt arbeiten? Und dann hatte ich damit für mich persönlich die Antwort gefunden, ja, es geht. Und habe dann beschlossen, okay, ich will das anderen Leuten beibringen, es geht offensichtlich. Mhm. Und das war dann mein Weg in die Selbstständigkeit. Das mache ich jetzt seit über 3 Jahren und helfe jetzt unterschiedlichsten Unternehmen und den Mitarbeitern dabei, sich in den Bereichen Selbstmanagement, Achtsamkeit und Stressbewältigung aufzustellen und dort besser zu werden und eben produktiv zu sein, aber gleichzeitig ohne Stress.
Ich mag auch deine Positionierung als Expertin für entspannten Erfolg. Das finde ich wirklich sehr schön runtergebrochen auf das Wesentliche. Vielleicht fangen wir mal tatsächlich, wenn wir dürfen, bei deiner persönlichen Geschichte an. Klar. Weil du möchtest natürlich auch präventive Hilfe, denke ich mal, anbieten mit deinen Leistungen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber wir wollen ja heute ganz offen sein und ich bringe auch gerne so ein paar Beispiele aus meiner Arbeit mit rein. Aber kam es bei dir zu einer Selbsterkenntnis oder wurdest du gespiegelt aus deinem bekannten Freundesfamilienkreis?
Bei mir kam es lange nicht zur Selbsterkenntnis. Okay. Ja, also ich habe es recht lange gebraucht und das auch sehr stark verneint, dass da irgendwie was nicht ganz gut ist. Und irgendwann habe ich es dann selber schon so ein bisschen geahnt. Und derjenige, der es mir dann aber wirklich gespiegelt hat, war mein damaliger Freund, der dann wirklich gesagt hat, wenn du nicht morgen kündigst, dann bin ich weg.
Wow.
Und das war der Moment, okay, wo ich dann verstanden habe, okay, gut, es ist jetzt wirklich Handlungsbedarf.
Okay. Ja. Und jetzt aber gar nicht unbedingt bei dir, sondern generell, wenn du auch dann so entsprechend Klientinnen begleitest zum Beispiel, was sind denn so, woran kann man denn gespiegelt werden? Also was gibt es für Anzeichen, wo ich sagen kann, okay, ich sollte mich mehr mit Sandra oder mit mir selber dann tatsächlich mal austauschen?
Also es gibt so unterschiedliche Stufen auch beim Burnout. Deswegen, es gibt zwar das, wo man wirklich zusammenbricht, es gibt aber auch schon vorher definitiv Stufen, die auch dazu gehören. Und einige Anzeichen sind zum Beispiel, dass man Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, dass man merkt, dass einen Dinge überfordern, Situationen, wo man früher leicht damit umgegangen ist. Plötzlich ist man damit überfordert. Also bei mir zum Beispiel war es wirklich so, selbst wenn die Frage war, hey, wir bestellen Pizza, welche Pizza willst du essen? Ich habe gesagt, entscheid du für mich, kann ich entscheiden. Oder dann, was auch noch ein Anzeichen ist, dass man zum Beispiel nicht mehr richtig schlafen kann. Man ist eigentlich todmüde, kann aber nicht mehr schlafen. Dass man andere körperliche Anzeichen hat, wie flauer Magen. Oder das, was zum Beispiel auch ein Anzeichen ist, dass man soziale Kontakte nicht mehr richtig halten kann. Mich hat es überfordert, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten und ich tat mich sehr schwer, soziale Kontakte zu pflegen. Ja. Mhm. Habt ihr da auch schon mal so Momente gehabt?
Also ich kenne das schon als jetzt ziehe ich wieder die Working Mom Karte. Aber ich kenne das schon. Also wenn das gerade das Thema Mental Load oder sowas, dass wenn mein Mann so was glaubst du wegen Diensten und das, was soll ich denn ins Freundebuch reinschreiben? Also mein Mann ist großartig, der hilft da echt mit, dass ich dann oft sage, keine Ahnung, denk dir was aus, ich weiß es nicht. Schreib du weißt genauso gut wie ich irgendeinen süßen Spruch, wenn er mit unserer Tochter zusammen das Freundebuch vom Kindergartenfreund, Freundin ausfüllt. Da bin ich dann schon oft so, bei dem Entscheidungsthema habe ich mich gerade wieder erkannt, dass ich gerne mal sage, keine Ahnung, weiß ich nicht, will ich mich nicht befassen. Entscheide einfach und mache ich, stehe dann da schon dahinter. Ja. Das kenne ich schon auch, so diese Entscheidungsmüdigkeit.
Bei mir ist ja auch die Working-Dad-Karte. Ich muss sagen, ein Kind hilft zu entschleunigen, wo dann einfach der Gang zum Briefkasten plötzlich eine Stunde dauern kann und alles links und rechts ganz anders gewertschätzt wird. Das hat mich sehr, sehr inspiriert tatsächlich.
Aber ich finde es ganz, ganz schwer, sich darauf einzulassen.
Total.
Sich darauf einzulassen, dass das eine Stunde dauert und nicht zu sagen, nein, du gehst jetzt, wenn es dann heißt, darf ich mit? Und dass du dann nicht sagst, nein, du gehst jetzt nicht mit, weil mir pressiert's, sondern dass du sagst, na klar kommst du mit. Darf ich aufsperren? Na klar darfst du aufsperren. Dauert halt 20 Minuten.
Klar.
Und da dahinter zu stehen und das süß zu finden und sich nicht zu denken, tief atmen, lasst ihr den Schlüssel, reiß ihn ihr nicht aus der Hand. Ja. Das ist schon Kunst, finde ich.
Total, ja. Und dann, Sandra, klar, wir haben ja so viele Posteingänge, privat wie beruflich, also ob man jetzt auch Angestelltin ist oder halt Freiberuflerin, ne, was du auch sagst, der WhatsApp-Posteingang, ne, das ist ja, fühlt sich ja auch an wie ein E-Mail-Postfach dann plötzlich, ne, genauso wie dann in beruflichen Postfach. Da habe ich zum Beispiel auch diesen Effekt, dass sich irgendwie so eine E-Mail 5 Tage lang rumbaumelt und dann beantworte ich die und frage mich so, warum hat das jetzt so lange gedauert? Mhm. Also die war in einer Minute abzuarbeiten, aber ich hatte da irgendwie so eine innere Blockade ohne irgendeinen nachvollziehbaren Grund.
Ja.
Und das finde ich immer extrem spannend. Und da merke ich einfach, dass auch so die Wochendynamik eine große Rolle spielt. Und bei mir ist noch eine sehr starke Korrelation, was so meine innere Dynamik angeht, ist wirklich, muss ich als Hamburger aber auch wirklich sagen, Vitamin D muss hier wirklich ins Grundwasser. Also Sonnenmangel merke ich auch ganz krasse Korrelation. Aber dadurch, dass ich auch 2 Agenturen geführt habe, habe ich mich schon sehr früh mit dem Thema Selbstführung und Führung beschäftigt. Und ich glaube, das waren ganz gute, wichtige präventive Maßnahmen für mich selber halt auch. Und ich bin auch nicht so ein innerer Choleriker, der im Inneren dann irgendwie verbrennt tatsächlich.
Ja. So, ja. Patrick, ich finde, du hast einen super schönen, dein Werdegang gerade so schön aufgezeichnet, wo du sagst, du hast dich da selber schon sehr früh damit befasst. Und wenn wir jetzt mal, Sandra, da würde ich dich gerne mitnehmen. Wenn wir jetzt mal jemanden nehmen, der zum Beispiel so einen Agenturalltag wie der Patrick hat, vielleicht jetzt nicht als Führender, sondern vielleicht als Angestellter. Gerade Agentur ist ja so ein Thema, da hast du so viele Hüte auf, da hast du Vorgesetzte, da hast du Kollegen, Kolleginnen, da hast du Kunden, da ist es oft sehr schwer. Sollen wir mal, wir drei zusammen, so einen Tag gestalten von jemandem, der in einer Agentur arbeitet und den mal so mit deiner Hilfe, Sandra, so ein bisschen durch einen Arbeitstag bringen, bei dem er gut selbst gemanagt und organisiert ist, sodass genau das eben nicht passiert, das Thema, dass die Schritte Richtung Burnout gehen. Ja. So, pass auf, wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt ins Büro. Der Mitarbeiter sitzt jetzt morgens an seinem Schreibtisch und drückt den Knopf, der Computer fährt hoch und das E-Mail-Postfach macht bing, 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 bing. Was ist jetzt so dein, wie startet man organisiert und gut gemanagt in den Tag, bei dem man produktiv, erfolgreich und gleichzeitig so weit möglich eben entspannt ist?
Also erstmal macht man das Postfach nicht auf. Das ist schon mal ein wirklich erster essentieller Schritt, weil morgens haben wir also normalerweise die größte Energie und den größten Fokus. Und die meisten töten diese wertvolle Zeit, indem sie erstmal das E-Mail-Postfach aufmachen, die Chat-Nachrichten aufmachen, erstmal alles checken und dann dafür sorgen, weil sie die ganzen E-Mails checken und sehen, ach du Schande, das Problem, das Problem, das Problem. Innerlich der Stress sich schon aufbaut und man eigentlich schon nach den ersten 10 Minuten bereit wäre, wieder in den Feierabend zu gehen und eigentlich jeglichen Fokus schon mal wieder irgendwie verloren hat, weil es von überall her auf einen einströmt. Und man darf nicht vergessen, unser Gehirn kann das einfach nicht. Das ist einfach alles zu viel. Deswegen müssen wir auch gerade in unserer digitalen Welt immer mehr lernen, wie wir uns selber managen, weil es einfach zu viel ist. Deswegen erstmal, das Postfach bleibt zu. Und man hat sich schon am Abend vorher überlegt, was denn die wichtigste Aufgabe für den kommenden Tag ist. Und dann macht man als erstes diese wichtigste Aufgabe, bevor man irgendwas anderes macht.
Spannend. Weil wichtigste Aufgabe, bei mir korreliert zum Beispiel ganz stark mein E-Mail-Postfach, ist meine To-Do-Liste.
Mhm. Ja.
Aber dann würde ich ja schummeln, wenn ich sage, meine wichtigste Aufgabe ist es, Inbox Zero zu erreichen. Ne? Ja. Also
ich glaube, man muss es schon auch natürlich immer sehen, je Job. Also wenn jetzt wirklich dein Job, die Hauptaufgabe quasi ist, E-Mails zu schreiben, dann mag es sogar sein, dass du, wer weiß, dir vielleicht ein Postfach anlegst, wo du die wichtigsten E-Mails reinschiebst und dann am nächsten Morgen einfach dieses Postfach öffnest, aber nur dieses Postfach und nicht den Eingang. Und dann diese E-Mails, die du vielleicht zum Beispiel auch versucht hast aufzuschieben, dann als erstes abarbeitest.
Na gut.
Du kommst nicht aus, Patrick, mit deiner E-Mail.
Was ich zum Beispiel, als ich dann mein Smartphone bekommen habe damals, das erste, was ich gemacht habe, was sagst du, Sandra? Push-Notifications, was sagst du?
Aus. Klares Aus.
Da wollte ich auch gerade hin, Patrick. Ja. Und zwar, also Push-Notifications aus, okay. Ja. Aber was sagst du, also als Selbstständiger, hoffentlich haben das nicht viele Angestellte da draußen, dass sie ihren beruflichen Posteingang auf dem privaten Smartphone haben. Ich hoffe, vielen bleibt das erspart. Aber ich als Selbstständige, ich habe natürlich meine beruflichen Postfächer auf mein Smartphone. Ja. Klug oder blöde Idee?
Ich habe so einen Zwischenweg für mich gewählt. Weil es geht ja schon auch darum, dass es manchmal halt einfach sein soll und das dann halt einfach die Sache sehr viel komplizierter macht, wenn man dann erst den Laptop hochfahren muss und so weiter und so fort. Ist natürlich auch manchmal gut, wenn man so eine kleine Hürde hat. Das, was ich für mich persönlich gemacht habe, ich habe so einen Zwischenweg gewählt. Ich habe mein Arbeitspostfach als Selbstständige nur im Browser. Das heißt, ich muss in den Browser gehen. Das ist etwas unkommoder, macht die Sache etwas komplizierter. Ich habe die Möglichkeit, es zu checken, aber es ist komplizierter. Dadurch mache ich es nicht ständig.
Abgefahren. Cool. Ja, ich überlege mich gerade, wo wir jetzt gerade ins Büro gegangen sind. Macht es deine Arbeit noch wichtiger eigentlich, sich auch hybrid richtig zu bewegen, also auch zu entschleunigen, weil, oder anders gesagt, empfiehlst du, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, den Homeoffice-Leuten oder am Homeoffice-Tag trotzdem so einen morgendlichen Arbeitsweg zu simulieren?
Finde ich eine sehr gute Idee, ja. Also es gibt unterschiedliche Wege, aber ich finde, es ist super wichtig, dass man so einen klaren Start und ein klares Ende hat. Das kann jetzt sein, weil man seine Sachen irgendwie alle einmal in eine Box gemacht hat und dann morgens feierlich diese Box öffnet und alles wieder rausholt und dann abends wieder alles da reintut oder eben Arbeitsweg simuliert, einmal um den Block läuft oder morgens erstmal eine fünfminütige meditative Übung macht oder so, bevor man dann startet, aber dass man wirklich so einen klaren Start und ein klares Ende hat und dann nicht so einmal so rein und wieder raus.
Ja. Jetzt sind wir in unserem Beispielszenario. Wir haben das Postfach jetzt erstmal zugelassen, haben uns um die Aufgabe gekümmert, die wir uns am Vorabend bereitgelegt haben. Wir sagen jetzt mal, theoretisch, ich bin in einer Ads-Agentur, eine Kampagne für einen Kunden von mir aufsetzen. War jetzt mein wichtigstes To-Do, da stecke ich jetzt mittendrin. Dann kommen die ersten Kollegen rein, ich habe eine Führungsposition und sagen, du, kannst du mir kurz, ich habe mal schnell eine Frage, ob. Dann bin ich da schon mal gedanklich so ein bisschen rausgerissen. Mhm. Dann kommt der Chef, macht die Tür auf und sagt, hast du kurz 10 Minuten? Aber eigentlich habe ich die 10 Minuten ja nicht, weil eigentlich sitze ich ja da. Und gleichzeitig kriege ich irgendwie eine WhatsApp privat noch auf mein Handy von meiner Tante, die sagt, ruf mich mal kurz an.
Ja.
Und jetzt stehe ich da und weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist und fühle mich jedem verpflichtet. Wie gehe ich jetzt als in unserem Beispielszenario als die Angestellte der Agentur in so einem Szenario vor, damit mir mein Selbstmanagement nicht total irgendwie durch die Finger rennt und weg ist?
Ja, dazu einige Dinge. Also im allerersten Moment mal nichts tun. Wenn so Momente sind, wo man wirklich alles auf einen einströmt und man so das Gefühl hat, oh mein Gott, ich krieg's gerade gar nicht mehr hin, man das Gefühl hat, der Kopf ist einfach nur noch am Rasen, dann am besten erstmal nichts tun. Am besten sogar vielleicht erstmal aufstehen, paar Meter weggehen, und dann die Sache sich aus einer neuen Perspektive betrachten und dann wirklich einmal überlegen, okay, was ist jetzt wirklich gerade wichtig? Und ich glaube, da muss man auch unterscheiden. In unserer heutigen Welt oft wird wichtig und dringend verwechselt. Die Sachen sind zwar vielleicht dringend, aber sie sind nicht wichtig. Wichtig würde bedeuten, dass es auf Dauer einen Effekt hat und nicht nur jetzt mal so einen ganz kurzen. Und die meisten sind nicht mehr auf einen dauerhaften, langfristigen Effekt aus, sondern sich wirklich mal zu überlegen, okay, was ist denn jetzt wirklich, was bringt mich langfristig weiter? Und, oder ist die Sache wirklich so dringend? Häufig ist es leider auch so, dass die meisten, weil eben so viel auf alle einprasselt, die Dinge mit einer viel höheren Priorität versehen, als das eigentlich der Fall ist. Weil sie wissen, wenn ich es mit der wirklichen Priorität versehe, dann komme ich beim anderen nicht an, dann kriege ich meine Sache gar nicht. Und deswegen dann nochmal so ein bisschen zu schauen, ist das wirklich so dringend? Und ich glaube, wir müssen da alle zusammenhelfen, dass wir das wieder ein bisschen in die Waage kriegen und wieder ein bisschen auf das Normallevel kriegen. Und ich glaube, da kann jeder dann auch selber mithelfen, dem anderen Kollegen dann vielleicht zu spiegeln und eher mal rückzufragen, was macht es aus deiner Sicht denn so dringend?
Guter Punkt.
Und da eher mal eine Rückfrage zu stellen und dem anderen zu helfen, zu verstehen, so dringend ist das jetzt wirklich nicht. Und dem anderen vielleicht auch zu sagen, du, ich bin gerade dabei, ich mache das jetzt, weil ich gemerkt habe, meine Produktivität aktuell leidet. Ich bin gerade dabei, jeden Morgen erstmal eine wichtige Aufgabe zu machen. Bist du dir sicher, dass deine Aufgabe es wert ist, das jetzt zu unterbrechen? Und ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist auch noch, ich persönlich habe damals angefangen, dann wirklich auch in die Kommunikation zu gehen mit dem Team und auch mit den Kunden. Und wirklich denen auch zu sagen, hey Leute, ich brauche manchmal produktive Phasen. Das führt dazu, dass ich manchmal nicht innerhalb von 5 Minuten antworte. Aber es ist am Ende für euch auch gut, weil das bedeutet, dass ich die Sache konzentriert mache und dass das Ergebnis dadurch besser ist. Was haltet ihr davon? Könnt ihr da mitgehen? Und ich habe super positives Feedback bekommen und die meisten sind eigentlich erleichtert, weil es den anderen im Gegenzug ja auch wieder die Freiheit gibt, dass sie auch nicht in 5 Minuten antworten müssen.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, auch getrieben durch die ganzen Messenger, ja, oder?
Wahrscheinlich also auch,
ich,
ja.
Ich finde es einen ganz tollen Impuls, weil tatsächlich geht's mir oft so, dass ich mich so ein bisschen, wenn ich so einen stressigen Tag habe, zurücksehen in die Zeit, als es noch nur per Brief kommuniziert wurde. Dass du, wenn du überlegst, der Brief kommt am Montag, woher weiß dein Gegenüber denn, ob der am Montag oder am Dienstag kam? Mhm. Das heißt, du musst den nicht am Montag aufmachen und sofort antworten. Der Dienstag tut's auch. Ja. Und vielleicht geht Dienstag bei dir im Unternehmen gar keiner zur Post, sondern erst am Donnerstag. Und dann ist der Posttag immer Dienstag und Donnerstag. Wie entspannt ist das denn?
Ja.
Wenn man heute eine E-Mail schreibt und man bekommt nicht innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, denkt man sich schon, hat der meine E-Mail vielleicht gar nicht gelesen? Ist die irgendwie untergegangen? Soll ich nochmal nachfragen? Das baut schon so eine ganz andere Taktung auf, als in meine Briefzeit, wo ich mich jetzt, wir ignorieren jetzt mal die Faxgeräte. aber wenn ich mich da so ein bisschen zurücksehne in die Zeit, die tatsächlich vor meiner persönlichen Arbeitszeit lag, also als ich ins Arbeitsleben eingestiegen bin, war schon das E-Mail-Thema vollends da, logischerweise.
Ich sehe da auch eine große, große Bringschuld. Sandra, was du gerade dargestellt hast, halt auch, dass man halt auch dann den, der die Aufgabe abgeben möchte, zügelt, aber dass die auch ein Verständnis für die Aufwände haben. Also ich meine, wir sind ja geprägt von dem Zitat, ach komm, Social Media, das kannst du ja mal mitmachen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel, ich mache ja das Online-Marketing-Seminar bei der 121 Watt, komm vorbei, wo immer mehr tatsächlich Führungskräfte drin sitzen, um natürlich sich über aktuelle Trends und so zu informieren, völlig klar. Aber vor allen Dingen auch, um die Aufwände besser abschätzen zu können, wenn sie Aufgaben delegieren. Das finde ich unglaublich gesund, weil ich glaube, ein großes, großes Leiden da draußen entsteht dadurch, dass Auftragserteilende gar kein Gefühl für den Aufwand haben, der dahinter steckt.
Oh ja, absolut. Absolut. Ja, ich habe mir in letzter Zeit immer wieder gedacht, Selbstmanagement fängt bei der Führungskraft an.
Richtig, fantastisch.
Und priorisieren ist ein super schwieriges Thema, wo die meisten im Selbstmanagement scheitern. Das ist, also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, priorisieren ist ganz häufig der Punkt, wo es dann scheitert. Und oft ist es aber so, dass es nicht nur bei dem Priorisieren der einzelnen Person scheitert, sondern dass es schon weiter oben scheitert. Dass die Führungskräfte, wie du sagst, wahrscheinlich auch, weil sie die Aufwände nicht abschätzen können.
Ja.
Andererseits, weil sie halt vielleicht auch wieder von oben Druck bekommen und es ihnen schwerfällt zu priorisieren. Stimmt. Ja. und es dann einfach weitergeben und immer wieder eine zusätzliche Aufgabe reingeben. Und dann sitzt der Mitarbeiter am Ende da und muss dann selber eben entscheiden, ja gut, was mache ich denn jetzt wirklich? Und da ist aber schon das Problem bei der Führungskraft entstanden. Also ich glaube, da ist es wirklich, was Führungskräfte angeht, wenn die das Selbstmanagement ihrer Mitarbeiter unterstützen können, eine Sache, die sie machen können, sich jedes Mal gut überlegen können, wie sind denn eigentlich gerade die Prioritäten, die ich an mein Team weitergebe und den ihren Mitarbeitern helfen, dass sie richtig priorisieren, so wie sie es gerne hätten. Weil ansonsten steht die Führungskraft auch am Ende eventuell da und die Mitarbeiter sind entweder ausgebrannt alle oder sie haben irgendwie aufs falsche Pferd eventuell gesetzt, einfach weil sie halt selber geschwommen sind und nicht wussten, wie sie besser priorisieren sollen. Deswegen, ich glaube, das ist als Führungskraft eins der allerwichtigsten Themen.
Ja, können wir festhalten. Also Gesundheit am Arbeitsplatz hört nicht beim ergonomischen Bürostuhl auf.
Ja, absolut. Ja.
Da gibt's ja auch so Systeme, so Ampelsysteme zum Beispiel, oder auch in, ist das was bei mir in der Redaktion so war, wenn die Mitarbeiterin, oder ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat das so gemacht, wenn sie einen Kopfhörer auf hatte, dann auch nicht ansprechen, bitte. Mhm. Also so als Signal für die anderen, ich bin jetzt in so einer tiefen Arbeitsphase. Welche Systeme kennst du da und was findest du sinnvoll, dass man, was kann man da installieren, um sich diese freien Zonen zu verschaffen, in denen man sich wirklich um die Aufgaben kümmern kann? Die auf der eigenen Prio-Liste jetzt mal oben stehen, wenn ich schon selbst gut organisiert bin.
Ja. Ich glaube, zum einen wichtig auch hier wieder die Kommunikation, dass den anderen das klar ist und dass man sich gemeinsam darauf verständigt. Und dann natürlich unterschiedliche Sachen, angefangen von, ich habe hier einen kleinen Zettel, den ich mir auf den Tisch stelle, wo die anderen das sehen, oder eben die Abmachung, okay, wenn man Kopfhörer auf hat, wobei das natürlich wieder sehr persönlich ist. Ich persönlich bin ein Fan davon, man macht eine Abkunft und dann hat jeder wirklich Zettelchen, die man auf den Tisch stellen kann. Rot heißt absolut nicht stören. Gelb heißt, überleg dir bitte, ob es wichtig ist, dass du störst. Mhm. Und ansonsten natürlich so Sachen wie in den Zeiten, wo ich fokussiert arbeite, entsprechend Slack zum Beispiel auf stumm schalten und E-Mail-Postfach zumachen.
Mhm. In unserem Szenario wird unsere Mitarbeiterin, unser Mitarbeiter jetzt in ein Meeting gerufen. Mhm. Und wir gehen jetzt mal von der Situation aus, dass es nicht so gut organisiert, das Meeting. Mhm. Dann klaut das natürlich viel Zeit. Wir alle kennen Meetings, wo du dir denkst, das hätt's jetzt nicht gebraucht und kannst jetzt endlich aufhören zu reden. Welche Möglichkeiten gibt es in so einem Meeting für mich als Person, die dort teilnimmt und grundsätzlich auch vielleicht als Unternehmen eine Meeting-Struktur zu installieren, bei der genau das nicht mehr passiert, dass Meetings den Mitarbeitenden Zeit klauen und vielleicht auch Unruhe reinbringen in den Arbeitsalltag?
Ja. Also ich glaube, auch da ist es wieder, wir müssen das zusammen angehen. Jeder darf da seinen Anteil dazu beitragen. Und ich möchte auch jeden Mitarbeitenden motivieren, auch im Meeting das Wort zu erheben und zu sagen, stopp, das ist hier nicht zielführend, das bringt uns nirgendwo hin. Ich glaube, oft tendiert man dazu, ach Mensch, das hat jetzt vielleicht die Führungskraft eingestellt oder jemand aus einem anderen Team, ich kann doch jetzt hier nicht sagen, dass das nichts bringt. Na, dann packe ich lieber mein Handy aus und schreibe nebenher E-Mails. Aber das führt zu nichts. Ich glaube, da muss wirklich jeder die Stimme auch erheben. Und ansonsten, glaube ich, ist es ähnlich, wie ich glaube, dass man insgesamt eigentlich sich als Unternehmen verständigen sollte, welche Kommunikationspolicies man quasi hat, sollte man sich, glaube ich, auch über Meeting-Policies verständigen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz ist, kein Meeting ohne Agenda. Kein Meeting, wo nicht klar ist, wer zu welchem Punkt wirklich gefragt ist. Und dementsprechend auch kein Meeting, wo man reingeht und sich fragt, was mache ich hier? Sollte ich mich fragen bei einem Meeting, was mache ich hier eigentlich vorher, dann sollte ich das Meeting absagen oder eine Rückfrage stellen.
Unfassbar. Ich will gar nicht wissen, wie oft das tatsächlich der Fall ist. Wir haben ja eh, glaube ich, eine unfassbare Meetingkultur entwickelt. Ist das auch Teil deines Aufgabenbereichs, dass du versuchst, die Meetingkultur zu verstehen, zu fokussieren oder sogar zu reduzieren?
Ja, ich gehe nicht tiefer rein, bisher zumindest so in Meetingkultur. Ich versuche aber durchaus eben mit jedem Einzelnen daran zu arbeiten, wie er oder sie persönlich eben damit arbeiten kann, die Meetings zu reduzieren oder selber dazu beizutragen, dass die Struktur eben besser wird.
Ja, verstanden. Was bei mir halt immer noch rumschwirrt, also klar, ne, ich habe ja auch gerade gesagt, Gesundheit am Arbeitsplatz hört nicht beim ergonomischen Bürostuhl auf. Wir sprechen über die Achtsamkeit und was ja dann auch noch sehr oft aufpoppt, ist der Begriff Resilienz, wo es mir noch schwerfällt, den richtig zu verorten in diesem Kontext. Kannst du mich da einmal abholen, wie ich das für mich verstehen kann?
Ja. Also Resilienz bedeutet ja am Ende sowas wie Widerstandsfähigkeit. Und es bedeutet eigentlich, dass man, auch wenn die Wellen etwas höher schlagen, dass man denen trotzdem strotzt. Es bedeutet nicht, dass man abgestumpft ist. Also es bedeutet nicht, dass man quasi auf Tauchgang geht und unten durchtaucht. Ja. Es bedeutet einfach, dass man sein Bötchen besser segeln kann. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn ich eben eine anstrengende Arbeitsphase habe, weil ich gerade mehrere Projekte habe, die kurz vor der Deadline sind, zum Beispiel, dass ich dann einfach Methoden habe, wie ich trotzdem ruhig bleiben kann, dass ich einfach in dieser Phase nicht total untergehe und es mir in der Zeit total schlecht geht, sondern dass ich mit dieser Phase besser umgehen kann.
Ah, okay. Also schon fast eigentlich so eine verhaltenstherapeutische Ansatz, dass ich für mich Methoden entwickle, damit bewusst und positiv umzugehen.
Ja, genau. Ja, therapeutisch, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also es ist wirklich auch eine präventive Sache. Und es ist wirklich so, Resilienz bedeutet, sich auch sehr seiner selbst bewusst zu sein. Also dass man auch selbst eben sehr weiß, welche Stärken habe ich, welche Schwächen habe ich, dementsprechend auch schneller weiß, okay, das ist jetzt eine Situation, die könnte für mich schwierig sein, sich selbst zu wissen, was hilft mir in derartigen Situationen, weil oft weiß man in derartigen Situationen, ist man so vernebelt, dass es einem schwerfällt, noch wirklich zu sehen, was hilft einem und dann handeln zu können und dass man da so eine Art kleine Schatzkiste hat, die man einfach nur aufmachen muss und reingreifen muss quasi.
Ah, okay. Und warum wird das manchmal negativ assoziiert? Weil du ja auch meintest, das heißt nicht gleich, dass man irgendwie abgestumpft ist oder versucht, drunter wegzutauchen. Wo kommt das her?
Ja, ich glaube, oft hat es so ein bisschen dieses, ja, okay, derjenige, boah, das tangiert den jetzt gar nicht. Wie kann das denn sein? Das ist ja so eine krasse Situation jetzt. Alle sind am Schwimmen und der bleibt ruhig. Ja, wie kann das denn sein? Der ist ja total abgestumpft. Und dann ist es eher so ein bisschen negativ behaftet vielleicht, was es aber überhaupt nicht ist.
Sandra, wenn sich jetzt jemand, der da draußen zuhört, gerade wiedererkennt und sagt, ja, genau so, alles, was jetzt so Sarah und Patrick als so Worst-Case-Szenarien Richtung Sandra geschleudert haben, sehe ich tagtäglich oder häufiger und ich fühle das alles und weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt ansetzen soll. Hast du so vielleicht so die ersten Schritte, die Top-3-Tipps, dass wenn ich sage, ich will das Thema angehen, Selbstorganisation, abgesehen davon, dass wir in dein Seminar kommen, welche Tipps kannst du mir so jetzt mitgeben, wo die da draußen, die zuhören, heute noch was damit anfangen können?
Ja, klar, logisch. Ein Top-Tipp, den ich geben kann, ist, macht eine Aufgabe. Macht die, soweit ihr könnt, und dann erst macht was anderes. Zwischendrin keine Slack-Nachrichten, keine E-Mails, eine Aufgabe. Hört sich super simpel an, ist so schwer. Aber schafft so viel Produktivität und schont wirklich die Kapazität von unserem Gehirn. Das ist echt eine Sache, super easy, fangt damit an. Die andere Sache, die wir schon angesprochen hatten, fragt euch, was ihr mit der wertvollen Zeit morgens macht. Nutzt ihr die, um einfach nur irgendwie E-Mails abzuarbeiten, euch direkt in den Stress reinzubegeben, oder nutzt ihr sie sinnvoll für euch? Und fragt euch generell, was für Hochzeiten habt ihr im Tagesverlauf? Und nutzt diese Zeiten, macht euch da vielleicht sogar einen Blocker und schaut, dass ihr in der Zeit dann eure wirklich produktive Zeit habt. Und dann ein letzter Tipp ist noch, macht nicht zwischendrin diese Mini-Tasks. Schaut, dass ihr diese Mini-Tasks zu einer Aufgabe macht. Also so all diese 2-Minuten-Tasks, dass ihr, je nachdem, was für einen Job ihr habt, 1, 2, 3 Mal am täglich einen so einen Block habt, wo ihr diese 2-Minuten-Tasks macht und die dann en bloc macht. Das Gleiche gilt auch für die E-Mails. Wirklich die E-Mails dann, diese Kleinst-E-Mails, auf einmal zu beantworten und nicht ständig mal zwischendrin, um diese Unterbrechungen einfach zu reduzieren.
Und vielleicht, also vielen Dank schon mal für die Tipps für mich, für die Hosentasche. Wie ist es jetzt, wenn ich in einem Unternehmen arbeite und ich das Gefühl habe, es geht nicht nur mir so, sondern es würde dem ganzen Unternehmen helfen? Wie kann ich das anstoßen? Was braucht es im Unternehmen und welche Möglichkeiten hat ein Unternehmen? Du hast ja gerade so die, wie kann ich mir helfen, Möglichkeiten genannt. Welche Top-3-Schritte, welche ersten Schritte empfiehlst du einem Unternehmen, um seinen Mitarbeitenden da mehr Freiraum zu verschaffen und mehr Selbstmanagement in die Hand zu geben?
Also das eine, was ich wirklich jedem Unternehmen empfehlen würde, ist, dass sie sich mal hinsetzen als Unternehmen und sich überlegen, wie wollen wir denn intern kommunizieren? Wie wollen wir intern arbeiten? Und da wirklich ein Papier quasi aufzusetzen mit Regeln, wie wollen wir denn arbeiten? Und zum Beispiel auch zu definieren, wir haben einmal die Woche einen meetingfreien Tag oder derergleichen. Oder wir erwarten, dass Slack-Nachrichten innerhalb von Zeitraum XY beantwortet werden. Wirklich mal ein Regelwerk aufzustellen, dort auch aber die Mitarbeiter mitzunehmen, zu idealerweise zu schauen, dass man da aus einzelnen Bereichen jeweils so kleine Ambassadors hat, die da mit reingehen, um die Mitarbeiter wirklich mitzunehmen und das nicht von oben zu machen, sondern als ganzes Unternehmen. Zum anderen würde ich sehr empfehlen, die Führungskräfte damit reinzunehmen, mal bei den Führungskräften anzufangen und mal zu schauen, wie geht es den Führungskräften, wie sind die denn überhaupt mental aufgestellt, kennen die sich mit den Themen überhaupt aus, wie sieht der ihr Selbstmanagement aus, um mal zu schauen, was geben die denn an ihre Mitarbeiter weiter. Und dann würde ich sehr empfehlen, mal anzufangen, auch für die breite Masse dieses ganze Thema überhaupt erstmal so ein bisschen bekannt zu machen, mit Impulstalks oder so überhaupt mal anzufangen, Begriffe wie Resilienz, wie Achtsamkeit, wie Selbstmanagement überhaupt erstmal so ein bisschen einzustreuen, dass man überhaupt mal anfängt, langsam darüber zu sprechen und dann tiefer einzusteigen, so dass wirklich das in die Unternehmens-DNA einfließen kann. Also wirklich auf allen Ebenen, glaube ich, das kommt da in den drei Punkten schon raus. Es ist wichtig, das auf allen Ebenen zu tun und nicht nur auf einer Ebene des Unternehmens.
Das eigentlich hast du schon hier ein super Schlussstatement abgelegt. Vielen Dank für diese direkten Quick Wins, die wir hier mit dir erarbeiten durften. Richtig cool. Ich würde sonst vorschlagen, Sarah, dass Sandra, du dir noch mal ein paar Worte zurücklegst, weil unsere Gäste dürfen ja immer so das ganze Format abschließen beim letzten Statement. Sonst sag du uns doch dann gern noch mal, was uns in deinem Seminarformat erwartet.
Ja.
Das finde ich noch mal ganz spannend, ne, so als abschließende Worte. Und ansonsten, Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder schlauer und ich mag es jetzt schon, diesen Ansatz, entspannten Erfolg als Ziel zu haben. Das mag ich wirklich sehr. Und deswegen, ich finde die Impulse von dir, Sandra, super, super wichtig. Und die sollte man wirklich in der Originalgeschwindigkeit hier konsumieren und für sich verstehen. Das finde ich ganz wichtig. Danke, Sandra.
Sehr gerne. Ich finde auch, dass wir wirklich viel Tolles mitgenommen haben. Was ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe, ist dieses nicht zuerst das E-Mail-Postfach aufmachen. Das ist auch so ein bisschen mich davor drücken, vor der großen Aufgabe, die heute ansteht. Und da habe ich mich selber so ein bisschen erkannt und habe mir schon so gedanklich eine Notiz gemacht, okay, morgen früh beginnst du sofort mit der Seminarvorbereitung. Ich habe nächste Woche mal wieder Seminarpremiere für ein neues Thema. Morgen beginnst du sofort mit der Seminarvorbereitung und fängst nicht an, erst 3 E-Mails zu lesen und zu schreiben und dich davor zu drücken. Also vielen Dank, Sandra, wenn es morgen produktiver läuft, dann ist es der direkte Effekt des Gesprächs jetzt hier. Und wenn ihr da draußen sagt, ja stimmt, von der Sandra haben wir irgendwie coole Tipps gekriegt. Nicht nur die Sandra ist cool als unser Gast hier bei uns im 121 Watt Podcast, sondern wir haben auch viele andere Gäste, die tolle Tipps geben. Und du hast eine Chance, jeden davon mitzubekommen, wenn du uns in allen gängigen Podcast-Portalen oder meinetwegen auch nur in einem davon abonnierst oder bei YouTube. Wenn du noch Fragen hast, gerne in die Kommentare oder beziehungsweise unter dem Video. So, vielen Dank dafür. Und jetzt, Sandra, die letzten Worte gehören dir.
Ja, vielen Dank für eure Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn sich ganz viele jetzt angesprochen fühlen und in mein Seminar kommen bei 121 Watt. Was euch erwartet, ist wirklich 2 Tage einfach für euch. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste an der Sache eigentlich. Weil es ist so wichtig, beim Selbstmanagement überhaupt erstmal ehrlich hinzuschauen, sich Zeit zu nehmen für den eigenen Tagesablauf. Und das, was euch erwartet, ist, dass ihr am Ende wirklich rausgeht und ihr werdet eine ganz klare Idee haben, wie ihr euren Tag strukturiert, wie ihr eure Woche strukturiert. Ihr werdet ganz konkret wissen, was bei euch aktuell vielleicht nicht so gut läuft, wo ihr persönlich angreifen könnt. Ihr werdet ganz viele Methoden mitnehmen und ihr werdet genau wissen, wie ihr wirklich quasi einen Kreislauf des Selbstmanagements durchlauft, wie ihr wirklich so von der Zielsetzung bis zur Umsetzung am Ende, wie ihr das für euch persönlich schafft. Und es ist einfach die Zeit für euch und der Austausch mit anderen ist, glaube ich, einfach in dem Bezug auf dieses Thema auch Gold wert.
Sagt Sandra beim 121 Watt Podcast.